Gut, ich habe es einfach mal so tituliert, das Leben im Griff haben. Mal gucken, was wir daraus machen. Ich möchte reinnehmen in eine Szene, zwei Szenen letzte Woche. Ich bin so ein begeisterter Fahrradfahrer und das ist die erste Szene gewesen. Also es war ein schöner Radweg und ich komme da und ich bin schon ziemlich flott unterwegs normalerweise. Also ich komme dann hier so an. Irgendwas tut er nicht richtig. Ja? Durchs Mikrofon. Okay. Also, ich komme da mit meinem Fahrradchen an. Da eine Gruppe, die haben da gerade ihr Fahrrad repariert. Also links und rechts muss man wissen, das ist Wiese. Ja? Geht es also ganz flach rein. Mitten im Weg reparieren sie ihr Fahrrad. Die andere der Gruppe sind dann auf der anderen Seite und gucken dann zu. Und ich denke, da hat es ja gerade noch so Platz dazwischen. Ich bin schon so halb am Bremsen. Und dann kommt der da so hier rein mit seiner Kamera und nimmt dieses Weltereignis auf, dass nämlich ein Fahrrad hier geflickt wird. Und ich steige voll in die Eisen und schimpf und sage, kennt ihr nicht aus dem Wege her? Ist ja unverschämt, rücksichtslos, was ihr hier tut. Geht doch da raus in die Wiese, da hat es doch Platz. Ja? Szenario 1. So, das war eine halbe Stunde später. Das war in der Stadt. Also hier ein... Oh, das ist jetzt auf dem Kopf. Wie ist denn das? Wenn man das dreht, stellt sich es auf den Kopf, gell? Das ist blöd. Okay. Ja, man sollte alles ausprobieren vorher. Aber es gibt dann noch die Möglichkeit. So, also in der Stadt, da hat es Häuser. Ich komme da wieder, der Rote bin immer ich. Hier die Straße. Und ich sehe da vorne eine Frau fahren vor mir, etwas langsamer. Und ich sehe schon, wie der Mann da rausläuft aus der Garage. Ja. Und ihr wisst ja, wie das ist bei den Fahrradfahrern. Kennt ihr den Dieselfahrerspruch von früher? Lieber das Leben riskiere, wie den Schwung verliere. Ja? Das ist auch bei den Fahrradfahrern so, weil alles, was du bremst, musst du auch wieder nachher wieder hochziehen. Ja? Also habe ich gesagt, bremst wird nicht, das wird schon irgendwie reichen. Ja? Und was neulich passiert, was ich eigentlich habe kommen sehen, aber nicht wahrhaben wollte, der läuft nachher noch weiter raus. Die fährt noch weiter rum und ich fahre da rum und das Auto fährt da rum. Ja? Erste Reaktion, blöde Kuh. Wie kann die da vor mir herfahren? Ich bin doch jetzt da und wollte doch da überholen. Ja? Und dann habe ich nachher gedacht, könnte es sein, dass du rücksichtslos warst? Du hast das ganze Ding kommen sehen. Ja? Aber du wolltest nicht einmal bremsen. Ich habe Vorfahrt hier und Gas geben. Und guck mal, die anderen sollen bleiben, wo sie sind. Ja? Also das zweite Szenario, und das ist mir so hängen geblieben, als ich so über die Predigt nachgedacht habe. Was passiert? Ich genüge meinen eigenen Ansprüchen nicht. Den Anspruch habe ich ja vorher postuliert und gesagt, ihr seid unverschämt, ihr seid rücksichtslos, würde mir nie passieren. Und eine halbe Stunde später mache ich genau das Gleiche. Und über das möchte ich heute mit euch reden. Was macht ihr mit dem, wo ihr euch selber nicht genügt? Wo ihr euch selber nicht genügt, wo ihr euren Ansprüchen nicht gerecht werdet, in unterschiedlichen Bereichen. Und ich möchte euch mal ein paar aufzählen. Eines heißt zum Beispiel, ich lebe hier im Luxus. Auch Christen in vielen Nationen der Welt haben nicht mal das Nötigste zum Essen. Also so dieses Evangelium, dass es Christen immer gut gehen muss, ist ein riesen Quatsch, ja, sondern die leiden. In mir ist immer so ein bisschen Defizit. Ja, natürlich weiß man es und tut dann aber auch leid, aber naja, ist halt so. Vorletzte Woche kam dann die Nachricht, seit anderthalb Wochen leben wir alle auf Kosten der Umwelt. Also all das, was wir verbrauchen, ist mehr, als die Natur regenerieren kann. Und wir sind gerade in der Mitte vom Jahr. Mein persönlicher ökologischer Fußabdruck ist eine absolute Katastrophe. Ich bin viel geschäftlich unterwegs, weltweit mit dem Flieger. Also darf ich gar nicht anfangen zu überlegen, was das bedeutet. Ja. Ich hätte die Chance, meinen Beruf zu kündigen oder irgendwas anderes zu machen, aber ich sage es mal platt, dann macht es ein anderer. Ja. Ist so. Ich frage mal, wer von euch hat ein Smartphone, fährt Auto und hat Kleider? Doch die meisten. Kleider, du noch nicht. Die müssen wir noch einen Schotterrock kaufen. Also, wenn ihr die drei Sachen habt, dann arbeiten täglich 60 Arbeitssklaven für euch. Unter unmenschlichen Bedingungen. Ist halt so. Wir können es auch nicht ändern. Ja? Wir sind, vielleicht haben wir das Glück gehabt, dass wir in diese Welt reingeboren werden. Aber wir stellen fest, es sind Dinge, ob wir es wollen oder nicht, es ist so. Im geistlichen Bereich, im Moment wackelt es in vielen Gemeinden, auch in unserer, MeToo-Bewegungen, wo lang angesehene Pastoren plötzlich unter Verdacht kommen, teilweise berechtigt, teilweise auch nicht, wo Kindesmissbrauch in Gemeinden, und da ist nicht nur die katholische Kirche, sondern auch in anderen, da ist, wo es aufgedeckt wird, wo ein Riesendefizit da ist von dem, was tatsächlich, was gepredigt wird, was der Anspruch ist an Gemeinde und was die Leute dann tatsächlich leben. Im privaten Bereich, weiß nicht, wer von euch verhält sich immer so, wie er es eigentlich gerne täte? Also wenn alles so wäre, wie ich sei, so ungefähr. Hm? Wer kauft plastikfrei ein?
Das ist schwierig.
Schwierig, ja. Wer wird zu Hause allen gerecht, allen Ansprüchen? Wer wird bei der Arbeit jedem gerecht? Das, was euer Unternehmen eigentlich von euch möchte. Wo ihr sagt, hier werde ich dem allem gerecht, alles gar kein Problem. Wer treibt immer genügend Sport? Ein paar vielleicht. Oder wer nimmt ab? Die überschüssigen Kilos, die man schon lang los haben möchte. Seinen Fernsehkonsum einschränken. Genügend Geld für die Welt spenden und. Ich kann gerade weitermachen. Und ihr merkt, also zumindest mir geht es so, ich habe immer ein Defizit. Der Anspruch, der eigentlich da wäre, das müsstest du eigentlich sein. Und dann kommt ja auch noch der christliche Anspruch auf mich zu. Das steht eigentlich in der Bibel, wie du sein müsstest. Und dann gucke ich mich selber an und denke, ui, jemine. Und ich höre viele Stöhnen, die sagen, ich schaffe das einfach nicht. Ich kriege das Ding nicht auf die Reihe, das ist mir alles zu viel, das Leben ist mir zu komplex. Deswegen kommen auch die ganzen Bewegungen gerade hoch, die einfache Antworten wollen. Schwarz-Weiß, ja, nein, alles andere ist mir zu schwierig. Es ist alles viel zu komplex. Immer bleibt eine Differenz, ein Delta, ein schlechtes Gewissen. Und jetzt kann man sich ja überlegen, wie reagiere ich denn drauf? Vielleicht nimmst du geschwind mal ein paar Sekunden und überlegst, wie reagierst du drauf? Wenn du sowas erkennen solltest. Es gibt auch die Möglichkeit, es zu negieren. Wie reagierst du drauf? Die Menschen sind unterschiedlich. Ich beobachte verschiedene Varianten. Also eines heißt Schönreden. Das ist alles nicht so schlimm und die anderen machen das auch. Und der Herr von USA sagt, nee, Klimawandel gibt es nicht. Damit ist das Ding vom Tisch. Ja? Negieren, schönreden, passiert nicht. Ja? Und da sind wir Weltmeister drin, auch bei uns selber. Die anderen resignieren, sagen, ja, ich sehe es, aber eigentlich, was soll ich machen? Also lassen wir es doch ganz. Ja. Nicht mehr dran denken, wegschieben, will ich eigentlich nicht wissen. Da gibt es die stürzen sich in die Arbeit für Gott. Und sagen, ja, ich merke, dieses Defizit habe ich schon. Aber wenn ich da auf der anderen Seite ein bisschen mehr Gas gebe und mich da mehr anstrenge und in der Gemeinde mitarbeite und überall, dann kann doch das vielleicht ein bisschen kompensieren. Ja, vielleicht guckt dann Gott nicht so genau nach. Ich gehöre übrigens zu der Sorte, seit vielen Jahren. Bis ich irgendwann gemerkt habe, da ist ein Muster dahinter. Und das ist ein Hamsterrad dahinter. Du kannst, je mehr du dich dann abmühst, und das sind alles fromme und geistliche Dinge, und du mühst dich und machst, und irgendwann bist du erschöpft. Ich sage, ich schaff's nicht. Der Anspruch ist immer noch höher, ist immer noch weiter als das, was ich eigentlich hier bieten kann. Es gibt andere, die gehen in den sozialen Bereich und bis zur Selbstaufgabe kümmern sie sich um andere Leute, auch gute Dinge, ja, die nach außen super toll aussehen. Aber von der Motivation her bleibt immer so ein Geschmäckle, sage ich mal, ja, von dem, was kommt. Wir sind eine charismatische Gemeinde, es gibt dann auch Tendenzen, wo man sagt, wir müssen mehr beten, wir müssen mehr Lobpreis machen, wir müssen noch mehr, auch wieder ein geistlicher Aktionismus, der aufgebracht wird, weil es in mir rumort. Du genügst nicht. Dein geistliches Leben ist so unter der Grasnarbe, funktioniert nicht. Alle diese Aktionen haben so gemeinsam, ich bleibe bei mir selber. Ich versuche aus meinem eigenen raus das irgendwie zu lösen. Weil damit leben ist auch schwierig. Mit dem umzugehen ist schwierig. Es ist latent da. Wir sind uns alle bewusst, dass wir inkonsequent sind, dass wir manchmal faul sind, dass wir selbstsüchtig sind. Und jetzt die Frage vorher von der Tabea: Ihr seid gekommen in den Gottesdienst, was erwartet ihr? Eine Stunde vergessen? Gott begegnen war die Antwort. Glaube und so weiter. Wie geht ihr vor Gott? Und das ist der Kern meiner Predigt, weil ich das in vielen Gesprächen die letzten Monaten immer wieder erlebt habe, dass wir das super drauf haben, vor Gott unsere Schokoladenseite auszupacken. Nicht der ganze Mensch geht rein in die Gegenwart Gottes, sondern am liebsten wäre es uns, wir würden das draußen an der Garderobe abgeben können. Diesen Teil von uns, den wir eigentlich nicht mögen. Diesen Teil, der uns dauernd Probleme macht. Der nicht heilig aussieht. Der genau dem nicht gerecht wird, was alles passieren soll. Oder die Variante wäre, bringen wir das mit rein. Ganz bewusst. Sagen, ja, das bin ich. Ich habe in vielen Gesprächen gesagt, umarme mal diesen Teil von dir. Und sage, ja, das bin ich. Das gehört zu mir. Das ist ein Teil von mir selber. Nicht nur das Gute, nicht nur das Schöne, Glänzende, sondern ich komme als ganze Person. Leider stelle ich fest, es gibt diesen frommen Mechanismus, der in vielen drin ist. Wer sich jetzt nicht angesprochen fühlt, lehn dich zurück und genieß einfach die Atmosphäre, die Stille, das ist auch schön. Außerdem, dass da vorne einer schwätzt. Aber ich merke, zumindest in mir ist es so, ich habe eine starke Vorstellung von dem, wie ich sein sollte. So ein Idealbild. So als Vergleich, die Frauen, die so den ihrem Mann, sage ich mal, gefallen wollen. Ja, und dann macht man sich hübsch und schön und so weiter. Und dann guckt man in den Spiegel und sagt, die Ecke stimmt noch nicht so richtig und da könnte es auch noch ein bisschen anders sein und. Und schon ist wieder dieses, ich genüge nicht. Und dann gucke ich mir Illustrierte an oder im Fernsehen, wo sie alle noch total aufgehübscht sind. Oh, falle ich ganz ab. Schon wieder, es ist zu wenig. Wir rechtfertigen, wir beschönigen, wir meiden manche Themen ganz. Also über manche Sachen spricht man einfach nicht. Ja? Das tut man nicht. Und außerdem will ich da auch gar nicht drüber sprechen, weil das kann nur mich im schlechten Licht darstellen lassen. Andere haben so einen geistlichen Triumphalismus. Wir werden alle siegen und wir reden jetzt nur noch über den Sieg und nur noch über das Tolle und es ist alles schon erledigt. Alles andere wird weggedrängt. Positives Denken auf christlich heißt es dann. Wir betonen so sehr das neue Leben in Christus, dass wir doch das jetzt alles haben. Und wir tun uns schwer damit, tatsächlich da ehrlich zu sein. Und weil wir den Gedanken nicht ertragen, grenzen wir auch alles aus, was nicht passt. In uns selber und auch außenrum. Alle, die nicht unserer Norm entsprechen, werden einfach mal ausgegrenzt. Oh, der, hast du gehört? Oh, das geht gar nicht. Es gibt dann Clubs der Heiligen, es gibt Clubs der Gesetze. Wer dann dem Gesetz entspricht, ist gut. Wer möglichst heilig auftritt und seinen Augenaufschlag dann entsprechend hat, ist gut. Und zumindest nach außen hin versuchen wir dann das auch zu halten. Wir haben gerade Lobpreis gemacht in den Lobpreislieder. Manche sind schon richtig steil, so wir behaupten vollmundig, alles ist schon perfekt. Und das singen wir so lang, bis es wahr ist. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen kritisch, aber hallo. Ich bin eine neue Kreatur und das singe ich so lang. Andere formulieren es ein bisschen vorsichtig und sagen, ja, das wäre mein Wunsch, Jesus, dass ich da reinkomme. Ja, also sind sie ein bisschen vorsichtiger. Also da gucken wir mal, wie wir da hinkommen. So als Zusage in die Zukunft. Und ich denke, manchen tut auch dieser Vorsatz gut. Zu sagen, wir brauchen ja auch Vorsätze. Ja, und zu sagen, wir wollen uns ja entwickeln. Es soll ja weitergehen. Ja. Aber ich glaube, die meisten bringen es unter Druck. Und es war eine erschreckende Erkenntnis der letzten Monate für mich, dass es hier in der Gemeinde viele Leute gab, die geistlich unter Druck sind. Das sind ja ganz primitive Wahrheiten, die ich jetzt ja gerade erzählt habe. Ja. Das ist ja nichts Neues. Aber die Leute sind geistlich unter Druck. Und sagen, ich muss genügen, ich muss da irgendwas nachjagen, was ich nicht schaffe. Dazu ein interessantes Gleichnis, das Jesus erzählt. Zwei Männer gingen in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zolleinnehmer. Selbstsicher stand der Pharisäer dort und betete, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Leute. Kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher, auch nicht wie der Zolleinnehmer da drüben. Außerdem faste ich zweimal in der Woche und gebe von allen meinen Einkünften den 10. Teil für sich. Seht ihr da irgendwas Selbstkritisches? Nicht wirklich. Ne? Also das Leben dieses Mannes ist perfekt. Ist wahrscheinlich eine ziemlich seltene Spezies, wo eigentlich alles gut ist. Und dann kommt noch die Abgrenzung dazu, weil selber wird man ja dann etwas, steht man besser da, wenn man sagt, da drüben ist aber einer, der hätte es nötig. Ja? Damit komme ich ja dann doch ein bisschen besser raus. So, nächster Teil, der Zolleinnehmer dagegen blieb verlegen am Eingang stehen und wagte es nicht mal aufzusehen. Schuldbewusst betete er, Gott sei mir gnädig und vergib mir. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Und jetzt dieser Kommentar von Jesus, den ich unheimlich spannend finde an der Stelle. Ihr könnt sicher sein, dass dieser Mann ging von seiner Schuld befreit nach Hause, nicht aber der Pharisäer, der doch so toll ist. Der hat doch alles gut gemacht. Der ging nicht gerechtfertigt nach Hause. Denn wer sich selbst ehrt, wird gedemütigt werden, wer sich aber selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Immer wenn ich dieses Gleichnis gelesen habe, habe ich gedacht, ja, das ist dieser böse Zolleinnehmer. Das waren sowieso verrufene Leute, also ganz üble Gesellen. Natürlich hat er es nötig zum Buße tun und seine Schuld zu bekennen. Aber so langsam beschleicht mich das, der Gedanke, dass ich sage, wie ist es, wenn wir, sind wir nicht alle Zolleinnehmer? Und wenn wir dann noch ein bisschen weiterdenken, sind wir nicht alle Zolleinnehmer unser ganzes Leben lang? Könnte es sein, dass es Gottes Programm ist, dass er eigentlich gar nicht damit rechnet, dass wir total gut sind. Dass er gar nicht damit rechnet, dass wir alles im Griff haben. Kann sein, dass das nur unsere Idee ist. Einfach mal die Frage an euch, wer sagt eigentlich, was wir schaffen müssen? Wer setzt denn unser Level? Wo ist der Benchmark? Wo ist die Vergleichsgröße, die ich habe in meinem Leben? Ist das wirklich Gott? Thomas Jorden, das ist ein schwedischer Pastor, hat einen Satz geprägt. Okay. Kann man jetzt darüber diskutieren? Er hat einfach mal gesagt, du musst nicht genügen. Es genügt, dass du da bist. Alles, was darüber hinausgeht, ist ein Bonus. Wer erkennt, dass er es ohne Hilfe nicht schafft, öffnet sein Leben. Vorher, der Pharisäer, der hat keine Hilfe gebraucht. Zu was? Ich bin doch gut. Erst wenn ich da bin und sage, ja, es ist so, das bin ich mit meinem Defizit. Und so komme ich und so öffne ich mich Gott für dich. Jetzt hast du überhaupt mal eine Möglichkeit, in meinem Leben was zu tun. Seither war ich selber damit beschäftigt, gut zu sein. Vielleicht auch um anderen Menschen sich zu öffnen. Unsere besten Zeiten sind die, in denen wir aufgehört haben, uns zusammenzureißen. Es zu schaffen. Die besten Zeiten sind die, wo wir die Zügel aus der Hand gegeben haben und sagen, Gott, ich schaff's nicht. Ich brauche dich. Ich denke, wir sollten zurückkommen in dieses nicht vollkommen sein müssen. Das legt uns nur eine Last auf, die Gott gar nicht will. Natürlich sind wir es. Aber er kann viel besser damit umgehen wie wir. Das Blöde ist, das kratzt an unserem Stolz. Jeder will gern toll aussehen. Und in der Gemeinde sind wir alle die Heilige. Spätestens, wenn wir da zur Tür reingehen, sind wir nur noch gut. Ja? Kaum das, manchmal sieht man sogar der Heiligenschein. Ja, muss man genau nachgucken. manchmal trägt man schwer drin, ja. Wir wollen gerne die geistlichen Helden sein, unser Leben im Griff haben und das auch so darstellen. Aber gerade bei dem Thema Demut könnte man vieles von anderen lernen. Also ich gucke mal andere Denominationen rein. Die katholische Kirche wird ja oft beschimpft, da gibt es diese Beichte. Beichte. Ja. Was passiert da? Ich gehe zum Pfarrer oder Pastor und sage ihm, was ich für Scheiße gebaut habe. Schmeckt es? Wahrscheinlich nicht. Ja. Wir haben es in evangelisch-charismatischen Gemeinden mehr oder weniger abgeschafft. Zu sagen, ja, ich stelle mich in meiner ganzen Nacktheit vor jemanden dar und gebe meine Schwäche preis. Muss ja nicht vor allen machen, aber zumindest mal vor einem. Könnte man lernen. Zu sagen, ich zeige mich, wie ich bin. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Er hat keine Gnade bereit für Leute, die meinen, sie schaffen selber. In irgendwelcher Art. Sondern nur für Leute, die sagen, nee, ich hab's nicht drauf. Es hört sich hart an, aber es ist total entspannend. Ihr müsst nicht mehr. Ich denke, es wird Zeit, dass wir Christen aufhören, schön zu reden, zu verdrängen, uns aufzuspalten in ein frommes öffentliches und ein schwieriges nicht öffentliches Leben, in ein frommes Gemeindeleben und ein schwieriges Sozialleben außerhalb und dass wir uns begegnen, so am Fuß des Kreuzes und sagen, da sind wir alle zusammen. mit allen Fehlern, mit allem, was nicht passt. Und da sind wir alle gleich. Ja, die Gemeinde heißt Ekklesia, die Herausgerufenen. Aber was das angeht, sind wir auch nicht besser wie die anderen. Also auch hier kein geistlicher Hochmut, wir haben es jetzt gepackt und ne, Gott hat uns herausgerufen, ja. Aber das ändert uns noch nicht und macht uns zu besseren Menschen. So ein ganz gefährlicher Gedanke kann sein, dass Gott gerade dabei ist, so ein bisschen die Gemeinde durchzurütteln und zu sagen, jetzt guck mal, was da echt drin ist. Also es ist auffallend, wo es überall kleppert und wo ganze Strukturen zerbrechen. Vielleicht hat er gesagt, war gar nicht meine Struktur. Ihr habt euch ein schönes Kirchli gebaut, aber ob ich das wollte, weiß ich nicht. Möglichkeit, weiß es nicht. Bin nicht Gott. Dabei sollte jeder so seinen eigenen Weg finden, denke ich. Gott liegt unheimlich viel an Individualität. Ich hatte so vorhin in der Vorbereitung so ein Bild, das war richtig schön, da war Jesus sitzt auf einer schönen Sommerwiese und alle seine Kinder spielen da auf der Wiese rum. Die eine baut ein Lägerle und die andere macht Ballspiel und die dritte legt den Sonnenei und so weiter. Jeder macht was anders. Und jetzt ist es einfach blöd, wenn man sagt, aber der spielt nicht mit mir. Den werden wir jetzt da mal ausgrenzen. Ja? Sondern gesagt, jeder kann doch da machen, individuell, was ihm liegt und was er tun möchte. Jesus hat kein Problem damit gehabt. Der ist da geguckt und war entspannt und gesagt, schön, meine Kinder spielen. Ja? Aber die Kinder haben gesagt, wow, was der macht, das ist aber gar nicht gut. Die eigene Meinung kann ich nur kriegen im direkten Gespräch mit Gott. Ganz selten im Hintergrundgespräch mit anderen. Da wird sie höchstens verbogen, die eigene Meinung. Aber wenn ich euch so angucke, denke ich, der macht es ein bisschen einfach da vorne. Ja? Da gibt es auch andere Verse in der Bibel. In Paulus sagt, letztendlich geht es doch darum, unser früheres Leben endete mit Christus am Kreuz. Unser von der Sünde beherrschtes Leben ist damit vernichtet, wir müssen nicht mehr länger der Sünde dienen, denn wer gestorben ist, kann nicht mehr von der Sünde beherrscht werden. So, Punkt. Jetzt, was sagst du dazu? Schwierig, gell? Ist das so bei euch? Setzen 6. Ja. Ja. So, und jetzt machen wir aus diesem Vers, und der ist ja richtig, ich möchte den Paulus nicht angreifen, ein Dogma, ein Spruch. Und sagen, Junge, wenn du hier nicht genügst, wenn deine Sünde noch da ist, heißt es doch das. So, und jetzt hocken wir wieder da mit unserem schlechten Gewissen. Und da das nicht sein darf, reden wir auch nicht drüber. Wir hätten gerne ein Nacheinander. Früher war ich der ganz üble Sünder. Und da gibt es ja auch die ganz schönen Beispiele. Gell? Also die Drogensüchtigen und die Kriminellen und die leiten man sich auch ganz gerne ein, weil es da richtig krass ist. Ja? Wie die dann von diesem ganz Bösen zu den ganz Guten werden, ja? Die plötzlich alles ganz gut machen. So hätten wir es gerne auch in unserem eigenen Leben. Früher war ich da ganz böse und habe alle und jetzt ist alles gut. So ist es halt nicht. Es ist ein Nebeneinander. Und das ist das, was uns Mühe macht. Zu sagen, du bist gleichzeitig Sünder, daneben, verfehlst dein Ziel und bist gleichzeitig geheiligt. Und dann stimmt es schon. Die neue Natur, die der Paulus anspricht, die schafft es nicht. Blöderweise haben wir halt die alte Natur immer noch in uns drin. Und das ist die Spannung, in der wir leben und die uns so viel Mühe macht. Zu sagen, ja, wenn ich vor Gott komme, ich bringe mein ganzes, ist auch schön, alles, was heilig ist, was gut ist, was besser geworden ist, all das bringe ich, aber ich bringe auch all das, was nicht funktioniert. Weil beides bin ich. Natürlich sollte im Lauf unseres Lebens, wenn unser Christsein einigermaßen funktioniert, dieser bessere Teil besser werden, größer werden. Ja, das heißt dann Heiligung oder wie auch man das dann ausdrückt, Wachstum im Glauben. Also da sollte man schon was drin sehen. Aber ich bin mittlerweile überzeugt, es wird wahrscheinlich in diesem Leben nicht gelingen, diesen Teil, den wir so gerne los hätten, tatsächlich auch loszukriegen. Paulus schreibt auch andere Stellen, wo er sagt, ich jage ihm nach, dass ich es doch ergreifen möchte, endlich mal so heilig zu sein. Ja? Aber ich jage ihm halt nach. Ich bin nicht dort, ich bin nicht angekommen. Was ich nicht will, das tue ich. Ich tue genau das, was ich überhaupt nicht tun will. Ja? Römer 5, 6 oder irgend sowas. Ja? Also diese Spannung, er hat der gleiche Vers geschrieben, diese Spannung ist in uns drin und Gott mutet uns das zu. In einer Welt, die auf der einen Seite von Gott geschaffen ist, wunderschön ist und in der es teuflisch zugeht. Wo ich jedes Mal, wenn ich ins Fernsehen reingucke, sage, gibt's nicht, können Menschen sowas machen? Und genau da drin sind wir. Und Gott mutet uns das zu. Und Gott mutet uns zu. Sag ich, ja, du bist der Gleiche. Und in dir steckt genau das Gleiche drin. Wenn man dich lassen tät, oh je. Ist wirklich so. Christen beten, dein Reich komme, ja. Und das ist unsere Sehnsucht. Zu sagen, wir möchten, dass dieses Reich Gottes hier ein bisschen größer wird. Und dafür beten wir, dafür arbeiten wir und wissen genau, werden wir es schaffen? Schwierig. Ich habe ja vorher gesagt, ich bin viel in der Welt unterwegs, was ich da sehe. Auch diese Aussichtslosigkeit. Also für mich ist das manchmal so ein Punkt, wo ich sage, es ist so aussichtslos, musst du da überhaupt anfangen. Ja, so ein bisschen Gemeinde in Ostfildern, was kann ich schon machen? Da ein bisschen was Gutes tun im Vergleich zu diesem Riesenfass an Ungerechtigkeit und an dem, was alles gerade läuft in der Welt, verschwindend. Ja. Wir sparen uns die paar Zellophanfolie weg, die man sogar noch in gelbe Sack schmeißt, wenn ich in Indien unterwegs bin. Das liegt halt alles rum. Der nächste Monsun spült es ins Meer. Sag, da brauchst du deine Papier da nicht aufheben. Ja, wenn man sagt, das ist so wenig. Ja. Ich möchte jetzt nicht die Leute, die haben andere Sorge wie mir, ja, als irgendwelche Papiere. Eine kurze Begebenheit, die ich spannend fand, in der nächsten Folie. Es ging um Jesus, und zwar in der Woche vor Ostern. Also Palmsonntag heißt das Ding, gell? Jesus wollen sie zum König machen. Das war ein triumphaler Empfang. Jetzt haben wir den. Der wird die Welt erlösen. Der kommt und der wird alles richten. Ja, das ist unsere Sehnsucht. Wenn der kommt, dann wird alles mal besser werden. Ne? Und sie machen Wedeln und sagen, Gelobte, der kommt, und ein riesen Tamtam. Das ist die Reaktion von Jesus, das ist der nächste Vers. Und als er sich der Stadt näherte, weinte er über sie. Wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient, jetzt aber bist du blind. Du siehst nicht einmal, wie schlecht es dir geht. Sein Auftreten ganz anders als erwartet. Die Leute haben gesagt, jetzt ergreift er sein Zepter und er wird die Regierung aufbauen und er wird da richtig mal durchfahren. Was macht er? Steht da und weint. Hast du einen Hasenfuß? Ist das auch ein Mann? Da stand ein Blarre. Der soll endlich was machen. Aber das ist die Art von Jesus, wo er reinsteht und sagt, er identifiziert sich mit dem, was da passiert und sagt, er weint drüber. Er sagt, ich sehe dieses ganze Elend, ich sehe all das, was auch nach meinem Tod nicht besser sein wird. Das ist eher schlechter worden. Und über Jahrtausende nie besser worden. Und er sieht es und weint und sagt, ich bin da drin. Aber für das bin ich auch gekommen, um zu sterben. Dass all die Defizite, die da sind, habe ich getragen. Einfach die Frage in uns, weinen wir mit der Welt? Weinen wir vielleicht auch mit der Gemeinde? Weinen wir mit unserer Familie? Mit überall dem, wo wir sehen, es reicht nicht? Und gehen dann zu Jesus und sagen, guck mal, reicht nicht. Aber wenn du reinkommst, dann fängt es an zu reichen. Und ich komme raus aus dem, ich muss tun. Ich muss genügen. Ich muss das retten. Wir werden es nicht retten. Wir werden die Welt nicht retten. Aber Jesus ist dafür gestorben, zu sagen, ja, ich bin da, um dieses Defizit zu retten. Heute Morgen war eine schöne Losung. 1. Timotheus, so sei nun stark, mein Kind, durch die Gnade in Christus Jesus. Und wo ich das anguckt habe, gesagt, ja, sei stark durch Gnade. Stärke und Gnade passt nicht so richtig zusammen. Ja? Stärke verstehen wir, dass einer was ändert, anpackt, reinfährt, strukturiert, was auch immer. Ja? Aber Stärke durch Gnade? Ich gehe einfach rein und leide mit den Menschen, stelle mich in diesen Riss und weiß, dass den Rest Jesus macht. Und ich finde, das ist eine tolle, entspannende Botschaft heute Morgen. Du musst nicht genügen. Es genügt, dass du da bist. Das Einzige, was Jesus von dir will, ist deine Liebe. Nicht deine Leistung. Nicht dein, jetzt muss ich aber das noch machen. Und wenn wir an dem Punkt sind, glaube ich, dass daraus dann Dinge kommen. Aber die geschehen dann nicht mehr raus aus dem, dass ich das Gefühl habe, nicht zu genügen, sondern dass ich sage, jetzt tue ich was aus Liebe. Du hast so viel für mich getan, jetzt fließt es aus mir raus, dass ich auch was für andere tue. Und da ist kein Druck mehr drin, da ist kein Kampf mehr drin, sondern eigentlich nur noch Gnade. Amen.